kommt die
Melodie? Doch, der kommt übelst bekannt vor.
Das ist schon mal gut.
Der kommt mir übelst bekannt vor, aber ich...
Kommst nicht drauf?
Ich komme überhaupt nicht drauf gerade. Kommt mir aber sehr bekannt vor.
Grauer Beton. Redmann, das ist nicht deine Mucke, wa?
Jein, aber... Also ich hab's gekannt, wäre doch nicht drauf gekommen, ne. Nicht ehrlich.
Ja, bist, du hörst ja eher sowas, hast du?
Ich bin immer der Eu-Vertreter meins bei uns. Aber das stimmt nicht ganz. Also ja. Metal, Hardcore, Punkrock, Deutschpunk, Eu-Punk, also Englischsprachen.
Fällt so Trettmann wahrscheinlich dann eher aus dem Raster, oder?
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich mag auch durchaus manchmal Sachen, die jetzt vielleicht nicht so zu mir passen würden. Aber Trettmann ist, jetzt gebe ich zu, nicht meins.
Ja, Kai Winkler, willkommen im Zentralhaltestelle-Podcast.
Hallo.
Also, ich verbinde dich ja mal generell, wenn ich dein Gesicht sehe, mit einem Fahrrad.
Ja.
Warum ist das so?
Ja, gut, das war jetzt die letzten Wochen, ja, war das eins der Hauptthema, was wir beackert haben. Diese Bitbook-Übergabe da im Rahmen der Kulturhauptstadt-Bewerbung, auch für mich das Allerkrasseste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ich habe wirklich schon viel gemacht, aber ich glaube, ich habe auch noch ganz andere. Also, mich kennen wir auch aus anderen Bezügen, sagen wir mal so.
Ja. Wir sitzen ja hier in deiner Firma, ist das deine Firma?
Also wir haben einen Reifenservice, Gummistiefel ist auch, habe ich auch ein bisschen was zu tun. Also wir haben auch 10 Leute und es ist nicht ganz meine Firma, wir haben noch ich habe noch einen Geschäftspartner und wir machen das Ding hier zu zweit.
Dann geht's Fit for Bike.
Fit for Bike, genau.
Und was geht's da genau bei Fit for Bike?
Na, die Ursprungsidee war, eigentlich war die Ursprungsidee, also gegründet habe ich das mit einem Kunden von mir, der ein Speditionsgewerbe ist und eben mich zum Fahrradfahren gebracht hatte. Und wir haben irgendwann mal da gestanden und haben gesagt, naja, jetzt müssen wir mal unsere Freizeitaktivitäten ein bisschen in eine professionelle Bahn rücken. Und damit wir nicht mal alles aus der privaten Tasche bezahlen müssen, können wir uns ja mal einen Weg überlegen, wie wir das ganze Ding finanzieren. Mhm. Und haben am Anfang so kleine Promotion-Geschichten gemacht über Zusammenführung von Sportlern, Werbefirmen oder beziehungsweise Leuten, die gerne Werbung machen wollen. Mhm. Und eigentlich wollten wir dann in eine aktive, hochwertige Vermietung von Bikes einsteigen. Und das in Verbindung mit einem Tourismusprojekt in dem Netzwerk, also aus Hotels, einer Vermietungsstation und in einem sehr einfachen Service, diese Fahrräder sich zu mieten, indem man das einfach über eine App klärt, das ganze Ding. Ja, und dann kam halt Corona.
Ist da eine Nachfrage da, ja? Bei so Vermietung von Bikes?
Wir haben das am Anfang nicht gedacht. Wir hatten aber selber mal versucht, wie wenn man jetzt nach Sölden Skifahren fährt, da kann man sich als eine Skier ins Hotelbett bestellen, wenn man das möchte. Man muss entsprechende Geld dafür ausgeben, wenn es ein Service. Und wir kennen zwar alle eine Fahrradvermietung in Deutschland. Wir wissen, wenn man auf die Insel Lindensee fährt, kann man sich für 10 Euro, da irgendein Klappfahrrad ausleihen und dann da rumfahren. Aber wir wissen, dass es hier mittlerweile ein Trend ist, im Erzgebirge eben dann auch mal einen Trail unsicher zu machen. Und da nützt nichts, ein 200 Euro Baumarktfahrrad. Oder ein E-Bike mittlerweile, das zu transportieren im Auto ist immer schwieriger. Und da haben wir mal probiert, so ein Fahrrad zu mieten. Und haben gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Es gibt da keine Anbieter. Es gibt den Fahrradladen um die Ecke, der das macht. Da muss man 7 Seiten Vertrag unterschreiben und eine Versicherung ausfüllen. Das war uns alles mega kompliziert. Und dann haben wir gedacht, das muss ja irgendwie einfacher gehen. Das war der ganze Hintergrund.
Und die Idee kam vor Corona und jetzt mit Corona?
Die kam vor Corona und dann hat uns Corona völlig ausgebremst. Wir waren schon wir haben dann mit QHub zusammen schon Befragungen mit den Hotels durchgeführt und wollten eigentlich ein Netzwerk aufbauen, dass die Hotels Partner von Fit for Bike wären und dann ähnlich wie bei Booking.com liegt der Babi abends im Bett und sagt zur Mami, morgen um 10, schönes Wetter, ich habe jetzt Bock, Fahrrad zu fahren. Und dann drücken die auf der App aufs Fahrrad, was sie brauchen. Was natürlich gespeist werden muss, entweder durch einen eigenen Fuhrpark des Hotels oder durch einen ansässigen Fahrradhändler. Und dann wird das im Prinzip, kann er das mit Zusatzoptionen sich ans Hotelbett bringen lassen. So war.
Ja. Ne? Stichwort Fahrrad. Ich hatte ja schon mal einen Podcast, wo es um Fahrrad und Fahrräder ging, ne, mit der Maria. Hast du den gehört, den Podcast?
Nee, habe ich nicht gehört, aber ich kenne sie.
Du kennst sie?
Ja, sie hat ja bei dem Team mitgewirkt.
Die forschen ja viel, ne?
Ja.
Wie fahrradfreundlich ist denn die Stadt? Wo kann man was tun? Ne, dann gibt es ja diverse Projekte. Und steckst du da drin?
Nein, noch nicht, weil wir in diesen Strudel reingeraten sind mit dieser ganzen Kulturhauptstadtbewerbung. Aber ich habe mir das schon ganz sehr vorgenommen, mit der Maria mal zu sprechen.
Ja.
Die Kontakte sind noch da, weil mich dieses Thema unwahrscheinlich reizt und weil wir auch im Rahmen, also in dieser Neuorientierung dann, wie wir jetzt ja durch Corona machen müssen, ich da ein paar Fragen an sie hätte. Vielleicht hört es ja.
Was ist denn deine persönliche Wahrnehmung? Du bist ja ein Chemnitzer. Bist du ein Chemnitzer
eigentlich? Ich bin Chemnitzer. Ja. Ich bin wirklich,
gebürtiger?
Nein, nicht gebürtiger. Ich bin gebürtiger Radebeuler, bin aber mit 5 Jahren in Chemnitz eingebürgert worden.
Also kennst du die Stadt sehr, sehr gut wahrscheinlich.
Sehr gut, ja.
Was ist denn deine persönliche Wahrnehmung so als leidenschaftlicher Fahrradfahrer? Chemnitz, Autostadt eher, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe mal, ich, wir sind ja sportlich unterwegs. Das heißt, wir sind viel im Wald und viel mit dem Rennrad auf den Landstraßen unterwegs. Deswegen kann man nicht, das jetzt habe ich häufig auch diese Option. Man kann das ja nicht von Chemnitz, man kann das dann auch über Land ziehen. Mhm. Ich habe mir irgendwann mal geschworen, auf Facebook auf keinen Fahrradkommentar zu antworten, weil das ist wie ein Wespennest, da sticht man permanent rein. Ne? Mhm. Aber ich bin schon der Meinung, dass man kann in Chemnitz eigentlich sehr gut Fahrrad fahren. Das Problem sind eigentlich immer die Autofahrer. Das muss man einfach so sagen. Die Autofahrer sind eigentlich die beklopptesten Verkehrsteilnehmer und ich fahre selber sehr viel Auto. Mhm. Es, weil man hat immer den Eindruck, dass wenn jemand im Auto sitzt, gedacht wird, dass die Straßen eigentlich nur für Autos gebaut worden sind und dass es andere Verkehrsteilnehmer gibt, ist für die meisten Menschen undenkbar. Und so wird eben gefahren und das ist teilweise sehr gefährlich. Mhm. Und das ist in Chemnitz natürlich auch so. Und das Radwegenetz ist jetzt nicht nur total optimal, aber wenn Autofahrer mehr Rücksicht auf Fahrradfahrer nehmen würden, müssten wir gar keine extremen Netze ausbauen, dann würde das einfach besser funktionieren. Wenn der Gedanke einfach mal reifen würde, dass das okay ist, dass man ein Fahrrad vor sich hat, der was langsam fährt. Mhm. Ja.
Wir kommen da ja später nochmal dazu, Stichwort nochmal Netzwerk, Fahrradkultur hier in der Stadt und so weiter. Ne? Gibt es denn so eine Community, die funktioniert hier in der Stadt? Also wir wissen ja, dass sie funktioniert, weil dieses Projekt, über das wir später noch reden, basiert ja am Ende auf so einem guten Netzwerk. Aber was ist denn das für ein Netzwerk? Ist das ein, wir kennen uns alle oder gibt es da eine Struktur dazu? Nee. Oder?
Also ich würde sagen, wir kennen uns alle irgendwie. Mhm. Es gab mal eine Zeit lang, wenn ich den Ronald Saube da ins Spiel bringe, Paulus Boudic und so, gab es diese Fixie-Fraktion, die ist da, diese Hipstars, nenne ich es immer aus Spaß, meine ist aber ganz böse. Die haben immer mal zu so einer Critical Mass oder zu einer Nachtfahrt gerufen und so. Da ist man auch schon mal mitgefahren. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das war jetzt sportlich, war das jetzt keine Herausforderung, weil das 6 bis 8 Kilometer ging, hat aber Spaß gemacht. Ja. War eine tolle Sache. Aber da jetzt von einem Netzwerk zu sprechen, wurden Aufrufe über Facebook oder soziale Medien gestartet. Mhm. Was wir haben, sind viele Radsportvereine, haben wir doch sehr viele. Mhm. Und die sind auch sehr aktiv. Aber das hat halt immer diesen Vereinscharakter. Ne? Das ist immer mit uniformiert fahren und so, das ist natürlich, wenn man sportlich ambitioniert ist, ist das sinnvoll, weil man dann strukturiert trainieren kann. Aber das ist jetzt so eine freie Fahrradszene, die irgendwas miteinander macht. Also ist mir zumindest noch nicht aufgefallen.
Also wenn jetzt so ein Projekt kommt, wie über das, über was wir gleich sprechen, mit machst du dann, schnippst man dann, ruft 2, 3 Leute an und hat sofort 50, 60 aktive. Also,
wir haben ja so eine Art Netzwerk durch das Fit for Bike. Wir haben ja diese Kontakte jetzt in die Radsportszene rein. Ich will das bloß mal demonstrieren am Beispiel vom Heavy 24. Da deckt man natürlich über die 2 Jungs, die das machen, deckt man natürlich die ganze Mountainbike-Sportszene ab und auch viele, die einfach das Heavy kennen. So, das Gleiche gibt's nochmal so in die ganzen Rennradsportrichtungen gibt's auch. Ne? Und dann hat man über den Alex von der Skatehalle, hat man da in die Richtung BMX und so, hat man seine Kontakte überall hin. Also ich bilde mir ein, dass ich jetzt nicht mit dem Finger schnipsen könnte, aber dass wir es schaffen würden, innerhalb von einer kurzen Zeit relativ viele Leute zu irgendeinem Projekt zusammenzufinden. Das traue ich mir schon zu. So, das war ja bei der Berlinfahrt, da haben wir gedacht, das wird am schwierigsten werden, diese semiprofessionellen Radfahrer in der Masse zu bekommen. Mhm. Das war im Endeffekt das Einfachste. Ja. Das ging, würde ich schon sagen, aber es gibt jetzt nicht so wie eine Art Dachverband oder so würde ich es jetzt nennen, wo sie jetzt alle irgendwie mit drinstecken, sowas ist nicht. Sowas versuchen wir ja auf die coole Art eigentlich selber zu machen. Weil das ist ja gerade das Spannende, ne? Wenn man so Semi-Profis mit Freizeitsportlern irgendwie verbindet, dann kann da eigentlich eine geile Nummer entstehen. So einen utopischen Gedanken haben wir irgendwie ein bisschen. Ja. Und da ist es auch egal, ob es ein Mountainbiker, eine Rennradfahrerin oder ob es ein BMX-Kit ist. Ne? Das ist dann
Hauptsache eigentlich. Was bist du eigentlich von? Was hast du eigentlich von Fahrradfahrerprofil?
Also mir macht's am meisten Spaß im Wald. Ich bin aber kein Downhiller. Also ich fahre eher die Langstrecke auf dem Mountainbike, Stoneman und solche Geschichten. Um dafür aber gut trainiert zu sein, verbringe ich eigentlich die meiste Zeit auf dem Rennrad. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Mhm. Spaß macht mir Mountainbike deswegen mehr, weil auf dem Rennrad ist einfach die Gefährlichkeit. Mich nervt das unwahrscheinlich, auf Straße zu fahren, weil die Autofahrer eben so furchtbar sind. Wenn man aber eine schöne Strecke hat ohne Autos, ist natürlich Rennrad einfach schneller.
Also wenn du jemandem was empfehlen könntest, der mal mit dem Mountainbike in den Wald hier in der Gegend, was ist so, was würdest du dem empfehlen oder der empfehlen? Ich sage mal Olba. Draußen gibt es wirklich schöne Spots zum Fahren.
Also Olba ist dann schon, da hat man ja schon ein paar Berge hoch. Da sollte man schon ein bisschen Schmackos mitbringen. Ja. Ja, wenn man so ein bisschen flacher ist, so in der Hohensteiner Oberwaldecke kann man relativ flach fahren. Mhm. So Und Rabenstein ist ja unser Hauswaldtier. Adelsberg macht sehr viel Spaß, dort oben in der Ecke in den Wäldern rumzuspringen. Das ist schon, gibt schon einige. Wir haben da auch einige Routen, die wir empfehlen können.
Jetzt sag mir mal bitte, warum ich dich in dem Endsport der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025, ne? Warum ich dich da so oft und viel gesehen habe.
Also ich tapfe ja immer in sowas rein, ne? Mhm. Also ich erstmal im Kulturbündnis Hand in Hand, dann hat man mit AJZ viel zu tun. Diese ganze Corona-Krise führte dazu, dass ja immer Leute gefragt wurden, die irgendwie vermeintlich sich auskennen. Ja. Und wenn man da ein paar Fronten mitwirkt, kriegt man dann halt auch mal diese Anfragen und beantwortet sie auch. Halt, das ist auch für wichtig. Dieses ganze Corona-Thema ist ja für die Kulturbranche, brauche ich euch ja nicht erzählen, ist das ja wahnsinnig schwierig. Und deswegen habe ich dort auch so viel Herzblut, da auch jedes Mikro wahrzunehmen und auch was reinzusprechen, weil das wichtig ist, da immer wieder dran zu erinnern. Ja, und dann kam dieses Berlin-Ding. Und das war natürlich...
Dieses Berlin-Ding heißt?
Dieses C auf der Landkarte zu malen. Also dieses Bitbook, diese Bitbook-Übergabe nach Berlin, das war ja von Anfang an...
Wie ging's los? War einfach nur der Plan, mit dem Fahrrad nach Berlin zu fahren und irgendein Wahnsinniger hat gesagt, wir fahren das C, oder war das mit dem C sofort klar?
Nee. Das erste Ding, was wir gemacht haben, haben gesagt, passt mal auf, liebe Stadt, wir können mit Fit for Bike jetzt nichts machen, es ist Corona, können wir euch irgendwie bei der Kulturhauptstadtbewerbung unterstützen, weil wir haben den Eindruck, dass der Sport ein bisschen zu kurz kommt. Das ist unser Eindruck. Und wir das Gefühl haben, dass über den Sport wir dass wir ganz, ganz viele Leute ansprechen, die bis jetzt sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Lass uns doch mal irgendwas Beklopptes zusammen machen. Und aus diesem Erstgespräch ist dann sind dann so diese Sätze Friedensfahrt gefallen und ne, da kamen so die Ideen und da haben wir dann schon 3 Bier getrunken gehabt und haben gesagt, toll, haben wir gesagt, kriegen wir alles hin, können wir schaffen. Und am nächsten Tag haben wir uns angeguckt, eine Friedensfahrt, wie wollen wir das jetzt? Ja, und dann ist dann aus dieser Konstellation ist das Tee entstanden. Gesagt, da können wir ja ins...
Also die Friedensfahrt-Idee war zuerst da.
Sie steht ja im Bitbook mit drin. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob das die Idee schon mal jemand anderes auch hat. Das wissen wir nicht. Aber wir haben dort an dem Tisch gesessen und dieses Thema schon zumindest behandelt. Also ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass es das jetzt unsere Idee war. Aber das war
es geht nur darum, was zuerst da war.
Genau. Das ist aber so ein dynamischer Gespräch, so ein dynamisches Ding nach 3 Bieren. Ja. Kann man auch vom Osten nach Westen und man hätte sonst was machen können. Und dann ist halt gesagt, da fahren wir halt ein C. Und da haben wir uns das mal angeguckt, wie das auf der Landkarte denn aussehen könnte. Und da sah das eben, das war dann wirklich ein Zufall. Da hat man dann auch gesehen, dass am Rand dieses Cs auch ganz viele bekannte Städte waren. Ja, und dann fanden wir die Idee natürlich toll. Und dann ist das gereift und innerhalb von, wir hatten dann, glaube ich, bloß noch 3 Monate Zeit oder so, oder 2 Monate sogar bloß. Ja, und ab dort ging das dann los, dass wir uns wöchentlich getroffen haben. Einmal intern, einmal mit der Stadt. Um das aufeinander abzustimmen. Ja, und dann hat uns das durch den Urlaub begleitet und ist gewachsen und zu dem dann geworden, was ist. Wir wussten auch von Anfang an nicht, dass wir das Bitbook fahren durften. Ja. Das war dann zum Schluss schon eine Überraschung. Und für uns war das größte Problem eigentlich, die Fahrer und Fahrerinnen bei der Stange zu halten, weil denen durften wir ja nichts sagen. Wir durften denen ja...
Ach, die wussten bis zu dem Tag so gut wie nichts.
Die wussten, wir machen was im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung. Irgendwas Cooles. Und fahren nach Berlin. Das wussten die. Also so 2 Wochen vorher haben wir denen das dann mit dem C erzählt. Ja. Also, aber das war für die noch überhaupt nicht greifbar, welche Dimension das ganze Ding hatte. Und das war eigentlich ganz schwierig. Weil der allgemeine Freizeit-semi-professionelle Radsportler, der kommt auch mal zu einem Rennen und sagt, heute regnet es, ich habe keine Lust, ich fahre wieder nach Hause. Und das wäre das Schlimmste, was uns dort hätte passieren können. Ne?
Also war es quasi so, dass das überlegt, es gab ja sowieso die Option, nach Berlin ganz normal, die normale Strecke zu fahren. Das sind wahrscheinlich 250 Kilometer oder so.
Ja, ist das nicht.
Oder 300 oder irgendwas. Oder eben diesen wahnsinnigen Weg über Tschechien und Nürnberg, Kassel, Hannover, Magdeburg.
Hildesheim.
Zufälligerweise eben die Mitbewerber da zur Bewerbung zu streifen.
Das ist jetzt kein Witz, wenn man das 10-mal, man kann ja ein... Wenn man das C nicht ausmalt, wird es ein L. Wenn man das C andersrum fährt, ist es ja kein C. Ne? Man kann das Ding ja auch über Polen fahren. Ja. Und wenn man das wirklich zu Heilweg schön hinkriegen will, dann streift man automatisch diese Städte. Reiner Zufall.
Reiner Zufall. Und das Ganze sollte dann auch mit 39 Fahrerinnen passieren?
Genau, das ist alles in diesem Prozess entstanden. Wir hatten am Anfang mal mit 15 kalkuliert, weil wir die Pandemie immer mitgedacht haben. Wir haben gesagt, wir können kein Peloton mit einem zu großen, ne, können wir da nicht durch die Stadt, durch die Dörfer jagen. Ja, und dann kommen die Verrückten aus der Stadt und die, also für die ist das ja, fahrt mal 20 Kilometer weiter südlich, fahrt mal 20 Kilometer weiter nördlich und wir müssten eigentlich 39 Fahrer fahren und so. Also für die sind solche Ideen immer gar kein Problem. Für uns war das dann immer Herzinfarktmomente. Ja, das ist dann nachträglich, ist dann die Idee mit diesen 39 Stadtteilen, die die Fahrer und Fahrerinnen.
Weil die repräsentieren dann jeweils einen Stadtteil.
Ja. Das ist der Hintergrund. Ja. Und da haben wir das dann im Prinzip trotzdem so aufgetaktet, dass jeder die gleiche Entfernung fährt, wir aber nicht permanent mit 39 Fahrern unterwegs sind. Das wäre halt, glaube ich, das hätte uns logistisch kaputt gemacht.
Also ab wann wusste denn dann wirklich jeder, um was es geht? Erst wirklich 24 Stunden vorher, oder?
Das Bitbook wussten die an dem Mittwoch davor, als das Video rauskam, haben wir den Fahrern gesagt, dass das Bitbook übertragen wird.
Von der Radrennbahn das Video?
Von der Radrennbahn. Dort haben wir den, das wussten wir wirklich erst ab dem Moment. Und dass es ein C wird an dem Wochenende davor. Also nee, das Quatsch, das ist falsch, 14 Tage ungefähr davor, weil die mussten ihre einzelnen Etappen, mussten die Fahrer ja schon wissen.
Ja. Und das war ja, also das, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, was wir vorhin schon hatten, dieses Netzwerk, ne, was da funktioniert hat. Das waren ja jetzt nicht nur die Fahrer und Fahrerinnen, sondern wir waren ja jetzt dabei, wir haben ja gefilmt, wir haben ja gesehen, da wurden Schnitten geschmiert. Und das war ja ein Riesenpulk von Menschen, die da mitgeholfen haben, oder? Also wie groß war denn am Ende das Team mit allen drum und dran?
Also wenn ich das alles jetzt zähle, waren wir, ich möchte niemanden vergessen, aber 20 Leute waren wir im Team mindestens. Das Kernteam besteht aus 5 Leuten. Das ist der Steffen, der Jens Olomek, der Trainer, der Anton Albrecht, der Fahrer, der Hagen Schanze und meine Wenigkeit. Und wir haben, also was bei uns einfach cool war oder wo ich jetzt auch im Nachgang war, es hätte im Nachgang drüber nachdenken, diese Konstellation an Leuten, das war ziemlich einmalig. Ich komme aus der Veranstaltungsbranche. Wir machen im AJZ seit 100 Jahren Konzerte. Also man hat Kontakte in alle Richtungen, was das angeht. Der Steffen bei uns ist ein absoluter Zahlenmensch, ein absolutes Organisationstalent. Der kann dir den Verbrauch an Bananen und Riegeln, kann der dir auf jeden Fahrer auf einen Kilometer ausrechnen. Da konnte also, da konnte Streckenplanung, da konnte Zeitmanagement, das war seins, da steige ich aus, komplett steige ich aus, brauche von ihm einen Plan, wo ich wann sein muss. Der Hagen Schanze bei uns kommt aus der Reisebranche, hat also gerade viel Zeit. Die ist ja komplett weggebrochen. Ja. Der hat natürlich die ganzen Hotels organisiert. Und Anton Albrecht hat die ganze Sache aus einer Fahrerbrille betrachtet und wusste natürlich während des, der ganzen Fahrt, wie er wie zu reagieren hat. Und der Jens hat natürlich mit seiner Erfahrung aus Radsport und Etappenrennen, hat er uns natürlich nochmal unwahrscheinlich Input gebracht und mit diesen ganzen ernährungswissenschaftlichen Sachen, was ja auch bei 200 Kilometer pro Etappe ist das ja trotzdem wichtig, wie die sich ernähren.
Was sind das für Distanzen, die da gefahren wurden? Sind das normale Distanzen für die Fahrer und Fahrerinnen gewesen oder war das schon eine Herausforderung?
Die Herausforderung hier bei der Sache war, die kannten die Strecke nicht. Das ist herausfordernd. Die mussten also nach Navi fahren. Die haben jetzt kein begleitetes Rennen gehabt, wo alles gesperrt war mit Flatterband und einem Begleitfahrzeug da. Also die mussten im Prinzip auch ein bisschen navigieren und ein bisschen versuchen, da mitzudenken. Ja. Der 30er Schnitt auf einer Strecke, die man nicht kennt, war schon ein bisschen problematisch. Wir haben es auch gesehen, wir sind hier bis zur letzten Etappe punktgenau gelandet. Also war jetzt nett, dass die das auf einer Arschbacke abgesessen haben. Und was wir völlig unterschätzt hatten, waren die Nachtfahrten, die Kälte. Also die hatten, für die war es eine Herausforderung, aber massiv. Also das hätte ich dort überhaupt nicht mehr. Also es hätte jeder aus dem ganzen Peloton hätte die Nachtfahrten auch machen können, aber es wäre für jeden eine Herausforderung gewesen. Also das war schon Wahnsinn.
Ist Kälte dann ein Problem, ja?
Ja, massives. Weil es macht einen Muskel zu und wir hatten dummerweise einen Planungsfehler, wir hatten die längste Etappe natürlich in die Nacht gesetzt, 224 Kilometer.
Ist das die durch Tschechien gewesen? Oder?
Nee, das war die von den Höhenmetern die anspruchsvollste, die hatte aber 196 Kilometer. Und die hatte 2800 Höhenmeter, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, die vorletzte Etappe, die Nachtetappe, die dann in Gardelegen ankam, die hatten 224 Kilometer und das bei 2 Grad teilweise. Das war für die Jungs und Mädels, die dort gefahren sind, echt eine Herausforderung. Das haben sie uns im Nachhinein gespiegelt. Also sie saßen teilweise im Auto und haben gesagt, ihr habt euch ja völlig verballert, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja. Und wir hatten dort richtig Muffensausen. Ja. Aber weil du die Frage hast, das Netzwerk, was wir ringsrum hatten, das ist Netzwerken. Man kennt Leute. Man muss viele Leute kennen und die waren alle freiwillig und die waren bei der Sache, die muss man mitnehmen.
Ja. Ich gehe auch mal davon aus, dass es jetzt irgendwie kein klassischer Paid-Job war, wo ihr gebucht wurdet, sondern ihr war ja auch viel Enthusiasmus und viel, war ja alles mit drin, was so reingeht, Leidenschaft und alles, was mit. Ich habe da so ein Erlebnis gehabt während der Tour, wie diese Tour abgelaufen ist. Wir sind ja bei dem Teil dabei gewesen, wo es wirklich durch Tschechien nachts durchging, ne? als Filmteam. Ihr hattet ja auch, glaube ich, jede Staffel hatte auch ein Auto immer dabei, ne? Was immer so begleitend in irgendeiner Form. Natürlich war die Staffel immer sehr zerstreut. Also es gab auch mal zwei Fahrer da und da mal fünf und so, ne? Und irgendwo mitten im tschechischen Wald im Dunkeln wurden wir gebeten, mal stehen zu bleiben und die noch kommen, zu warnen, dass da ganz viele miete Schlaglöcher sind. So, ne? Und wir haben dann dort gestanden, zu dritt waren wir im Team. Wirklich, es war wie im Film, ne? Also wie bei Wrong Turn, so, weißt du? So vom Feeling her, ne? Und dann irgendwann kamen dann so die allerersten angeradelt, da haben die das dann, ja, stopp und langsam und Ding und so, ne? Und alle so haben das auch mehr halbwegs verstanden. Und dann wurde der letzte Dorf, was sind wir losgefahren und wir haben keine 200 Meter sind wir gefahren, da standen schon die ersten mit einer kaputten Felge. Und das Spannende, was ich dir eigentlich erzählen will, was ich damit sagen will, ist, wo wir dann gesagt haben, so, ey, weil die Felge sah nicht gut aus. Die sah richtig scheiße aus, so, ne? Und wir sind, naja, sollen wir dich mitnehmen bis zum nächsten Verpflegungspunkt? Und da hab ich so angeguckt, da wusste ich sofort so, ey, da hat doch gesagt dann so, ich mach das, ich zieh das durch, ist mir scheißegal wie, aber ich fahre nicht in diesem Bus mit. Ich will das so schaffen, weißt du? Und da hast du wirklich gemerkt, die haben richtig Bock drauf und die wollen das auch unbedingt packen, so, ne? Egal was passiert.
Ich kenne diesen Abschnitt, weil wir sind eine Woche zuvor, haben Hagen und ich diesen Streckenabschnitt getestet, also diese erste Etappe. Ja. Und ich bin mit meinem nagelneuen Fahrrad gefahren und das hat mir in dieser Bergabpassage hat es mir den Lenker verdreht. Und deswegen haben wir das auch nochmal eindrücklich allen gesagt. Wir haben es an der Verpflegung allen gesagt, dass dieser strenge Abschnitt scheiße ist. Aber die ticken alle so, die sind sauer. Wir hatten bei uns in der Nachtetappe einmal einen dabei, der hat ein Magenproblem gekriegt, der hat wirklich in der Ecke gestanden und gekotzt.
Ja.
Und er hat aber noch mehr gekotzt, als wir den dann einfach 10 Kilometer im Auto mitgenommen haben. Weil er gesagt hat, das ist doch scheiße jetzt. Ich sage, nee, das ist nicht scheiße, weil man kann ja jetzt wegen dir nicht warten, bis es dir besser geht. Sondern und der war einfach, der ist dann mit seinen Magenkrämpfen wieder aufs Fahrrad gestiegen, der wollte weiterfahren, den hat das genervt.
War dann jetzt auch irgendwie einer dabei, der durchgefahren ist?
Der Emanuel Ries ist durchgefahren, der hat versucht durchzufahren, wobei der Versuch ja schon alleine krass ist und der hat auch 1024 Kilometer geschafft, das ist schon Wahnsinn.
In wie vielen Stunden?
Na, der ist, also in den 48 Stunden. Also der ist dann quasi nur in Anführungsstrichen, hat er sich ab und zu mal ins Auto reingelegt, dass ein paar Kilometer mit dem Auto mitgenommen wurden.
Wahnsinn.
Wir wollten das bloß nicht an die große Glocke hängen, weil das hätte dazu geführt, dass zum Beispiel in unserem Nachtteam hätten dann 2-3 Jungs, die so wie Rottweiler sind, die hätten dann gesagt, das probieren wir jetzt auch und wären dann weitergefahren und sowas kann dann aber das Projekt auch zum Scheitern bringen, wenn sie es dann noch nicht schaffen. Und deswegen haben wir auch den Fahrern und Fahrerinnen das gesagt, erst am Start gesagt, haben gesagt, pass auf, der wird sich immer bei euch im Windschatten hängen, weil der kommt nur klar, wenn der Windschatten fährt, sonst schafft man die Distanz, ne?
Ja.
Und der war auch so mega sympathisch, der hat das mit dem Charity-Zweck verbunden und der war so, das hat mir immer leid, das hat mir an den Wechselstationen, tat er mir leid, die sind alle angekommen, sich aufs Essen gefreut, aufs Bett, auf alles und er stand immer da, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich sage, nee, du musst weiter. Wir können, also ich habe denen das auch gesagt. Wir haben gesagt, wir können wegen dir nicht anhalten. Geht nicht. Ne? Du musst dann sehen, dass du entweder weiterfährst oder ins Auto steigst.
Wahnsinn.
Ja, und es sind noch viele tausend andere Sachen passiert. Da sind die Rucksäcke falsch verladen worden. Da hatte Diana Autenröder, hatte dort 2 Tage keine Wechselklamotten. Die lag bei der Chrissy Wolf im Zimmer mit. Ich weiß nicht, wie die das klamottentechnisch gelöst haben. Ist doch auch scheißegal. Aber zwar, das war schon...
Das hat ja geklappt, ne? Also alles, ich glaube, wir waren sogar eher da, ne? Als...
Na, wir hatten mit Eor geplant, aber wir hatten am Anfang erst Angst, dass wir 4 oder 5 Stunden zu zeitig da sind, haben dann gesagt, okay, machen wir schöne Bilder und Hobby, so ein paar Geschichten. Mhm. Und im Endeffekt waren wir dann doch nur eine Stunde eher da. Also es war wirklich knapp. Es war wirklich knapp. Und die Stunde haben wir auch gebraucht, um das Ganze am Brandenburger Tor dort zu organisieren.
Gab es dann noch die finale Übergabe des Bitbooks, ne, in den Briefkasten rein? Das
genau.
War dann noch und dann war der Job dann. So,
war wir fertig, ja.
Ja.
Wirklich, das war... Eigentlich war das Schlimmste, also wenn ich jetzt aus meiner persönlichen, ich glaube für die Fahrer war das alles nur ein Erlebnis. Das war für die wie, die erzählen auch heute noch, wir haben hier drüben, wir können da mal laden gehen, ich habe eine ganze Wand voll Bilder von den ganzen Radfahrern und Radfahrerinnen. Aber für mich war das so ein Ding, ich habe ja ab Donnerstag, weil wir sind wieder am Anfang, warum man mich so oft sieht, ich habe ja in jede Kamera mein Gesicht halten müssen und dieses Ding irgendwie erklären müssen. Und dann saß ich irgendwann mal auf der Bettkante und habe gedacht, was machst du denn eigentlich, wenn das Ding schief geht? Weil die Option haben wir ja überhaupt nicht. Auf dem Schirm gehabt.
Meinst du emotional? Oder
ja, wenn das Ding, wenn hier irgendwas passiert, wenn hier irgendwas, dann hättest du
Ausweis anfragen stellen müssen. Wenn man zu tief drinsteckt, tut es da wahrscheinlich wirklich weh,
schon,
ne?
Das war schon,
klar.
Ja.
Hat man dann auch gemerkt, ich habe ja deine Reaktion gesehen, wo dann verkündet wurde, hat man ja bei jedem Einzelnen gesehen, wie die Steine da vom Herzen gefallen sind.
Ja.
Du standest ja sogar beim digitalen Visit von der Jury. Hast du ja auch mitgestanden und was erzählt, ne? Was hast du denn der Jury erzählt? Oder was wollten sie denn wissen?
Also jetzt darf man ja drüber reden, ne? Man durfte am Anfang durfte man nicht drüber reden. Ich fand, also ich bin auch erst wie typisch, wie immer wahrscheinlich in der Zusammenarbeit mit der Stadt, ich bin eine Woche vorher gefragt worden, ob ich den Visit mitmache. Und dann sollte das noch im perfekten Englisch laufen. Da habe ich gesagt, wenn ihr das mit Englisch wollt, kriegt ihr bei mir nicht, weil ich bin Nachwendekind mit Russisch noch in die Schule, in die Schule gekommen. Mein Englisch ist wirklich zu schlecht. Das hatte sich aber dann schnell geklärt und wir hatten uns dann in unserer Gruppe kurz vorher getroffen, weil man weiß, das ist eine Prüfungssituation, man weiß ja nicht. Ich habe dann das komplette Bitbook gelesen. Das fiel mir ja schwer in Englisch.
Die Kurzversion oder die lange?
Nee, ich habe dann schon die lange gelesen. Okay. Ich wollte es dann schon wissen.
Wie hast du gebraucht?
Ich habe es Deutsch und dann immer in der Englischen geschlunzt. Man braucht hier die Bilder dazu. 2 Tage habe ich gebraucht.
Nee.
Das ging. Aber das ist ja das Lesen, das eine, das Verstehen oder diese verschiedenen Projekte sollte man ja dann auch kennen. Das hat uns immer, Mathis Mausen hat uns das gesagt, dass die schon direkt auf Projekte fragen. Und ich fand die Situation sehr hart, weil die sind bei uns gleich voll mit der Hochkultur, sind die reingemarschiert. Die haben gleich Sachen gefragt, von denen ich aber so mal überhaupt keine Ahnung hatte.
Haben die das gefragt? Nee,
allgemein in die Runde. Und es war ja jedem selber überlassen zu antworten.
Ach so.
Und da hatte ich schon kurz das Gefühl, dass wir ein bisschen geschwommen haben.
Mhm.
Aber das ist ein Gefühl, das kann ich nie wieder, das hört man auch von jedem anders. Der eine sagt, ihr habt geschwommen, die andere sagt, nee, es war top.
Ja.
Kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich dann dazu geäußert, wie die Stadt die Kultur unterstützt. Ich habe dann mal gesagt, dass es schon fast peinlich ist, wie die Stadt uns unterstützt, weil wenn man in Kunstausstellungen, eine Antifa-Ausstellung hat, ist das schon eher, wundert man sich dann manchmal.
Mhm.
Und habe mich dann nochmal zur Friedensfahrt geäußert, die ja ein Projekt vom Bitbook werden soll. Also ich habe mich dann sehr wohl gefühlt irgendwann und hatte auch das Gefühl, dass wir unseren Job jetzt dort nicht so schlecht gemacht haben. Aber ich kann das eben so nicht direkt beeinflussen. Ich fand, es war eine schwere Situation. Es war, weil man nie wusste, was kommt. Und ich muss auch immer noch sagen, als ich das Bitbook gelesen hatte danach, man hat ja trotzdem Zweifel. Ich fand es total genial, das Bitbook. Aber ich habe gedacht, scheiße, wenn das jetzt eine Jury ist, die völlig auf Hochkultur abgeht, was die ja eigentlich nicht wollen, aber es kann ja trotzdem sein, dass die in 2 dabei haben. Man hat sich ja mit der Jury auch befasst. Habe ich gedacht, scheiße, vielleicht war es doch ein bisschen zu
ehrlich.
Zu ehrlich, zu osteuropäisch, zu Plattenbau, zu.
Und das ich hatte den Gedanken auch.
Ne? Und, das war so eine. Da habe ich dann kurz. Und dann, als die dann in diesen Jury-Visit eben auch knallhart, die haben dann nach Edward Munch gefragt. Ich wusste bis dato meine Mal, dass der hier vor dem Villa Eiche gemalt hat und in Chemnitz gelebt hat. Das sind Sachen, die haben sich. Das ist einfach nicht meins.
Ja.
Habe ich durchs Bitbook jetzt erfahren, Wissenslücke geschlossen, aber das war für mich dort erstmal, wo ich dachte, Mist, kann auch scheiße sein.
Wann hast du dich denn mit der Bewerbung befasst? Von Anfang an oder? Oder schon, also ne, du hast ja jetzt erzählt, es gab diese intensive Phase jetzt, wo du wirklich involviert warst. Davor gab es ja jetzt auch schon 2-3 Jahre, wo da schon relativ viel passiert ist.
Mhm.
Hast du mitbekommen? Warst du da auch schon involviert?
Involviert war ich nicht. Ich bin aber seit fast 1,5 Jahren jetzt schon, bin ich im Kulturbeirat der Stadt Chemnitz. Dadurch kriegt man halt einiges mit. Und man hat aber, warum wir ja auch auf die Stadt zugegangen sind, wenn man in der Blase gewesen ist, viel mitgekriegt. Und man hat, wenn man sich informieren wollte, viel mitgekriegt. Aber wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel durch den Laden gehe oder in andere Freundeskreise, dann wussten die nicht mal, dass wir uns für eine Kulturhauptstadt beworben haben. Also die Kommunikation war ein bisschen schwierig. Das kann man gar keinen zum Vorwurf machen, weil das ist ein Mammutprojekt und Kultur und Chemnitz verbindet nun mal niemand. Das ist wirklich so. Und ich hatte das Gefühl dann, eine stärkere Wahrnehmung als die CWE, das Ding mit.
So ab Frühjahr diesen Jahres.
Als die nach außen gedroschen sind mit ihren ganzen wilden Projekten. Und dann hat man sich natürlich intensiv damit befasst. Dann waren wir ja in dem Prozess mit. Aber ich gebe zu, vor 2 Jahren oder so war das noch für mich auch so. Ist das so dahin gewabert.
Ja.
Das ist auch das, was ich immer allen sage, wenn die mir sagen, ja, das ist jetzt auf der Endspurt, im Endspurt gewonnen worden. Ja, was hätte ja jeder eher mitmachen können. Aber das ist so ein Chemnitz-Ding wahrscheinlich.
In den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, ist es gewonnen worden. Ich glaube, wie die Bewerbung umgegangen ist mit dem August und September 2018,
das war nochmal wichtig,
war schon groß.
Ja.
Also das muss man schon sagen. Und zwar mutig. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt für die Jury war. Wenn deine Mitarbeiter, und ich sehe, da ist ja auch vom älteren Herrn bis zur jungen Dame ist da ja alles dabei. Sprichst du mit denen darüber? Oder erklärst du den Menschen das? Oder sagst du, findest du einfach selber raus? Oder wie gehst du damit um?
Mein Problem ist immer, dass ich immer sehr neugierig bin. Dadurch kenne ich sehr, ich kenne wirklich viele Leute und kenne auch aus vielen Ebenen Leute, eben auch hier LKW-Spediteure, Firmen und so. Ich versuche immer, das ist wie ein Verkauf, ich bin Verkäufer. Mhm. Wenn mich jemand fragt, was ich richtig kann, ich kann verkaufen, kann ich wirklich gut.
Okay.
Aber ich kann immer noch Sachen verkaufen, hinter denen ich stehe.
Mhm.
Also erstmal muss ich selber hinter der ganzen Geschichte stehen, dann kann ich es nicht verkaufen. Ich kann keine Telefonverträge und keine Versicherung verkaufen, mhm. weil man nie dahinter stehen kann. Funktioniert nicht.
Ja.
Ne? Aber ein Reifen braucht jeder, also kann ich auch hinter dem Produkt stehen und so kann ich auch hinter einer Kulturhauptstadtbewerbung kann ich stehen, wenn ich selber verstanden habe, was das für die Stadt bedeutet.
Mhm.
Und so versuche ich zu gucken, wo denn das Defizit, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern das Verständnisdefizit meines mir gegenübers ist.
Ja.
Und dann versuche ich an dem Punkt anzusetzen, wo die sagen, macht für mich doch gar keinen Sinn. Kommt doch eh nicht bei mir an. Bei dem einen ist es wirklich das Konjunkturpaket, was wir jetzt nach Corona einfach auch dringend brauchen.
Mhm.
Was ja immer, das wollen ja so Kulturschaffende, rümpfen da immer die Nase, wenn es um Kohle geht, wo ich sage, nee, das ist aber für manche ist das jetzt gerade ein wichtiges Thema, weil die ne, der Ein- und Auswissen.
Ja.
Und bei anderen, den muss man einfach den Kunstbegriff mal wieder erklären. Ne? Die regen sich unwahrscheinlich über das Auto im Schlossteich auf. Ich glaube, aber ich sage schon alleine, dass du hier sitzt und das erste Mal darüber redest, hast du dich ja anscheinend mal mit Kultur und Kunst befasst, wenn man die dann dort abholt, ohne belehren zu sein. Ich will immer nicht, also ich kann ja halt immer Leute, die ihn belehren wollen. Das bringt immer nichts. So versuche ich ranzugehen, da ein direktes Mittel. Aber hier waren sie natürlich in der Firma alle, weil der Papi nur ständig nicht da war und die Kamerateam hier, das war schon, manchmal war es auch etwas schwierig, weil wir ja das ja alles in dieser Hochzeit unseres Hochgeschäfts jetzt hier mit durchdrücken mussten. Die mussten da schon ganz schön viel mitmachen auch.
Ja.
Ja. Aber auch Mitarbeiter waren hier mit, also der Daniel hier unten, mein LKW-Mann, der ist ja ein Begleitfahrzeug gefahren. Und der saß dann montags hier und gesagt, das war das geilste Ding, was er hier gemacht hat.
Ich habe das ja auch, ich frage nur deswegen, also unter anderem deswegen, weil ich auch gesehen habe, dass du online bei Social Media dir schon noch den einen oder anderen Kommentar dann auch mal zu Herzen nimmst und dann auch mal darauf antwortest, ne, wenn es in die Richtung geht. Das machen ja auch nicht viele, weil viele auch wissen, wohin das führt, wenn ich mich in so eine Diskussion online begebe. Ne, das kostet viel Zeit, Nerven und im schlimmsten Fall hast du niemanden, hast du keine vernünftige Diskussion geführt.
Ich bewundere immer Lars Fassmann, weil der anscheinend Zeit hat, aber ich versuche das eigentlich auch zu vermeiden, aber manchmal ist es halt so, wenn es ihnen so sehr ins Auge brennt, dann kann ich manchmal auch nicht aus meiner Haut raus und muss dann dazu was sagen und versuche das dann aber immer nett zu machen, weil außer Fahrrad, das lasse ich weg. Die Finger verbrenne ich mir nicht, das macht keinen Sinn mit Autofahren. Aber politische Themen sind auch schwierig, aber gerade sowas, das ist ja gerade, der aus Magdeburg, du sprichst mich wahrscheinlich darauf an, was der jetzt mal geschrieben hat, warum Chemnitz, und Chemnitz hat keine Bedeutung, dann stell ich mir, dann ist das ja genau, dann weiß ich ja, dass dem im Prinzip ein bisschen Wissen fehlt.
Dem Mediziner?
Das hat er in reingeschrieben, man hat Chemnitz den Titel gekriegt, Chemnitz hatte überhaupt keine europäische Bedeutung gehabt. Jetzt ist es ja nicht wichtig, ob eine Stadt eine europäische Bedeutung hat, man muss ja nicht immer, Entschuldigung, das Wort rumpimmeln, aber das stimmt ja auf Chemnitz einfach mal nicht. So, und da tut es mir dann weh, wenn jemand sowas sagt, nur weil es Magdeburg nicht geworden ist. Magdeburg hätte es genauso verdient.
Mhm.
Na, vielleicht war die Bewerbung einfach nicht so gut wie unsere. So, und dort kann ich dann manchmal nicht so, und da muss ich auch reagieren. Und ansonsten diskutiere ich gerne und viel. Also im AJZ, die mögen das immer sehr, wenn ich anfange auszuholen.
Ich glaube auch, dass es solche Leute wie dich dann auch noch brauche in Zukunft. Ich denke nicht, dass, ich will es nicht Überzeugungsarbeit nennen, weil es ein schon ein negatives Wort eher ist, weil überzeugt, da muss, glaube ich, niemand, aber erklärt werden muss es den Menschen.
Muss den Leuten erklärt werden, genau. Das ist auch Corona-Thema. Wenn die Politik es schaffen würde, das mehr zu erklären, dann würden die Leute das mittragen. Das Problem ist, dass die Leute das nicht erklärt kriegen, sondern dass sie ganz oft das eben so aufgedrückt kriegen.
Das ist, glaube ich, ein Problem innerhalb der Kommunikation der Bewerbung gewesen, dass das bei den Menschen nicht richtig angekommen ist. Was bedeutet das eigentlich für uns? Und weil dieser Hochkulturgedanke, ne, da steckt ja bei jedem, das ist ja das, was als reflexartig immer erstmal aufpoppt bei den Menschen, zu sagen, Kulturhauptstadt, Bier, aber die gar nicht begreifen, dass es darum geht, der Stadt eine kulturelle Chance zu geben. Ne? Und ich glaube, das ist noch nicht angekommen.
Nee, viele denken Kultur. Ach, wir haben doch gar nicht, wozu brauchen wir denn das? Museen, Bilder und Quatsch. Mhm. Die haben ja erstmal schon gar nicht mitgekriegt, was in den letzten Jahren entstanden ist. Das sind ja schon geile Geschichten, ne? Kunsthause und so. Das sind ja schon coole Nummern.
Ja.
Aber dass das gar nicht das Ziel der Kulturhauptstadtbewerbung oder dieser Vergabe des Titels ist, dass das Kultur auch. Unsere Sportler, die wussten ja nicht, dass Kultur, Sport, dass das zusammengehört. Das haben die jetzt erst verstanden. Ja. Das habe ich denen mal irgendwann gesagt. Ich sage, was machen wir denn als Sportler? Ich sage, ne, Kultur ist Sport.
Mhm.
Also das ist auch, also das muss man nicht, es muss nicht immer die Hochkultur sein.
Und also gerade, ich erinnere mich jetzt gerade, weil du das sagst, ich muss jetzt irgendwie merkwürdigerweise an diesen Rugby-Verein denken, der beim Radrennbahn mit da war, von dem ich noch nie was gehört habe vorher, dass es den gibt in Chemnitz.
Wir haben Rugby, wusstest du auch, ne?
Ja, siehst du?
Echt?
Ja.
Das ist manchmal schräg. Ne? Ja. Das sind einiges, was hier was man so nicht mitkriegt. Ja, die Sportler sind ja auch hier so. Ja, das ist jetzt auch, das ist auch schon eine eigene Welt.
Das ist schon dieses sieht anziehen, ne? Mhm. Passt besser, wie man vielleicht im ersten Schritt, im ersten Mal denkt, wenn man das liest, denkt man immer so, ja, Floskel. Aber das, da ist echt was dran, so, weil es wirklich sehr, sehr viel in der Stadt gibt, was, die, was niemand weiß und kennt.
Wenn ich meine Schwester in Radebeul besuche, Radebeul, Speckgürtel von Dresden, der Stadt mit den meisten Millionären, jetzt kommen meine Schwestern nicht zu den Millionären, sind dort einfach geboren. Mhm. Wenn ich über Chemnitz und Kultur rede, könnt ihr das immer gar nicht verstehen.
Ja.
Und das habe ich aber schon, bevor wir uns beworben haben, gesagt. Ich habe gesagt, ich bin ein Nachwendekind. Mhm. Und ich weiß, dass damals die geilsten Partys waren immer in Chemnitz. Immer, es war so. Wir sind früher nach Dresden und nach Leipzig gefahren, da war nichts los. Da war einfach nichts los. Die Partys waren hier, die waren maximal noch in Freiberg, in Annaberg war viel los. Aber es hat hier stattgefunden. Und bei 300.000 Einwohnern, die wir damals hatten, oder 310.000 aus einer reinen Industriestadt, ist doch logischerweise die Jugendkultur, ist doch undercurrent-mäßig organisiert. Und wir hatten doch damals das Problem, dass wir nicht gar nicht wussten, wo wir hingehen, weil es einfach zu viel Angebot gab.
Ja.
Und vieles auch so independent und einfach mal schnell in alten Abrisshäusern eine Techno-Party oder so. Das war ja in der Zeit.
Ja.
Und das gab es in Dresden nicht. Das waren die zu. Ja. Oder die ganzen Veranstaltungstechnik, dass alles, wenn in Deutschland irgendeine Bühne steht, das ist immer ein Chemnitzer. Immer.
Mhm.
Immer.
Bei Blond ging es auch darum, dieser Wir sind mehr, ne? Mhm. Das hättest du wahrscheinlich in keiner anderen Stadt innerhalb von vier, fünf Tagen.
Nicht möglich gewesen. Das sind diese Verbindungen, klar, was im Endeffekt Kraftclub Landstreicher Booking, die haben natürlich dann einen einfachen Zugang dazu, aber dieses Landstreicher Booking, Rendi Fischer, Atomino, Bühnenbau allgemein, in Move, eine Riesenfirma, alles hier, in Move, ein Teil im IOZ, ein Teil im Kraftwerk entstanden. Das ist alles Kenner zur Kultur. Das habe ich das letzte Mal im Kulturbeirat auch mal den Menschen, die dort sitzen, versucht begreiflich zu machen. Ich habe gesagt, wir reden jetzt auch. In der Pandemie reden wir jetzt nicht bloß über Künstler und Künstlerinnen, sondern wir reden ja auch über das, was diese Stadt ausmacht. Und das gehört ja zu einer Kulturhauptstadt ja auch dazu. Die Infrastruktur ist doch da. Hier brauchen wir, wenn wir in Gen organisieren, dann machen wir dreimal so, da steht eine Bühne, da ist ein Lautsprecher da, da ist ein Filmteam da, das kann man hier innerhalb von 5 Minuten organisieren, das ist wirklich so.
Die kurzen Wege, ne? Zwischen den, genau, das stimmt, die sind enorm kurz.
Ja.
Das ist echt krass, ja.
Immer. Und ich empfehle jedem, den Film Rotkrug sich mal anzugucken. Da ist es entstanden damals. Das ging mit den ersten Rotkrug. Road, also wie das Roadmovie und Crew. Das sind damals die ersten, das ging mit den Hosen und mit den Ärzten los, die nach der Wende eine feste Crew gesucht haben. Und das waren Chemnitzer. Das ist hier entstanden. Gibt's einen geilen Film drüber.
Okay.
Das ist mega, mega witzig. Und daran sieht man aber auch mal, wie die Kontaktketten sind.
Mhm.
Ja, und das ist auch jetzt noch so, wir im IOZ, wir profitieren ja davon, dass in Move Sweet Full Force früher gemacht hat. Dann haben die ganzen Hardcore-Bands dort halt spielen lassen. Und wenn die dann halt als Abwurf mal bei uns spielen durften, war das ja für uns toll.
Ja.
Und diese Kontakte sind ja irgendwie, das ist ja ein Netzwerk, was jetzt gerade auch extrem leidet. Ne?
Mhm.
Aber das führt eben dazu, dass wir eben mal am Brandenburger Tor mal schnell eine Bühne aufbauen können, wo der Herr Kummer eine Rede hält, was ich... Die geilste Rede, die ich ever gehört habe. Also 10 Minuten um nichts. Aber genial. Und das kannst du nur machen, wenn du diese Kontakte hast. Und das ist Chemnitz.
Ja, wo es aus Versehen kein Foto davon gibt, leider.
Das war schade. Gibt es da eine Aufnahme dazu?
Ich weiß nicht, ich habe mit Jan da gesprochen. Jan meinte auch, es gibt weder ein Foto noch eine Aufnahme
dazu. Das ist total schräg, weil das war genial. Also da muss schon mal den Herrn Kummer ein großes Kompliment sprechen. Das Die, wenn er die noch in Schriftform hätte, die Rede, die würde ich gerne mal irgendwo hinhängen, weil das, ich habe dort gedacht, ich bin im falschen Film.
Ich höre ja auch heraus, dass du, hast gerade Full Force angesprochen, du bist ein Festivalgänger normalerweise im Sommer. Nimmst du die Festivals mit?
No? Nee, also ich habe E2 früher mitgenommen, aber dass ich jetzt, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Festivalgänger, weil ich bin ja schon immer der Clubgänger. Ich brauche enge, stickische Konzertschuppen und wo der Schweiß von der Bühne, von der Decke tropft, das ist eher... Bei mir liegt es einfach daran, im Sommer sind wir mit dem Fahrrad unterwegs im Urlaub und da habe ich einfach keine Zeit. Und für mich ist ein Konzerterlebnis tatsächlich indoor wesentlich angenehmer.
Ziehst du in einem Festival vor, ja?
Ja. Hm? Also Festival hat mir, ja, ganz früher als ganz junger Punkrocker, wo wir die ganzen Punkrock oben erst mitgenommen haben, beim Festival ist natürlich mir auch gefallen.
Hm.
Aber da war die Musik ja scheißegal.
Ja.
Da hat ja das die Zugfahrt, das Drumherum, das Trinken und Zelten und so, das war ja das, dieses fernere Ding, das war ja das, was Festival ausgemacht hat, 3 Tage voll blau irgendwo rumgegangen. Was ich an solchen Veranstaltungen mag, die zu organisieren, das ist das, was ich eigentlich gerne...
Na, wie kompensierst du das dann, dass das komplett wegbricht momentan? Dass es das
ist absehbare
Zeit nicht...
Ich leide da wirklich drunter.
Mhm.
Also das ist wirklich was mir... Ich bin sonst sehr stark, was das angeht, aber hier muss ich echt sagen, das hat mich dieses Jahr ganz schön... Das war... Also das, diese ganzen Streaming-Geschichten und so, klar, ist alles cool und verstehe das auch, aber es ist eigentlich für mich, da kann ich gar nicht hingucken, weil es mich ankotzt. obwohl der Künstler oder die Künstlerin ja keine andere Möglichkeit haben. Jetzt wollen wir selber versuchen, im ARZ ein Weihnachtspogo zu streamen, einfach damit wir die Reihenfolge nicht unterbrechen, weil wir ein bisschen abergläubisch sind. Mhm. Ne? Aber dass keine Konzerte stattfinden können, das ist schon gerade in diesem Musikgenre Hardcore, Punk,
ja.
Oi, wo man das braucht, wo man die Nähe auch braucht, auch die Nähe zum Künstler.
Lass noch mal ganz kurz, ich hatte vielleicht schon erwähnt, also fast eine Woche, fast vor einer Woche, am Mittwoch, letzte Woche um 13.27 Uhr, warst du im Kraftverkehr, ne?
Im Kraftverkehr.
Hast du ganz entspannt hingesetzt und bist davon überzeugt gewesen, dass Kim jetzt den Titel bekommt?
Ja, tatsächlich. Ich habe mich dann zum Schluss mit den anderen Bewerbungen, zumindest zu werben konnte, beschäftigt und habe gedacht, dass sie es mir abgeliefert haben, das muss einfach jetzt gereicht haben. Ansonsten kotzt mich das jetzt hier an, mich rumzudrehen, wenn Magdeburg gesagt wird und dann klopft man sich so auf die Schulter. Ja, es war trotzdem ganz toll. Das hatte ich für mich nicht akzeptiert. Und als Anekdote, ich bin seit vielen Jahren, bin ich an Kassierern dran, so eine, wenn viele kennen, ist ja doch eine relativ größere Ruhrpott-Punkband. Und dieses Jahr hat mir das erste Mal am 7. November wieder seit vielen, vielen Jahren im AJZ gehabt. Und ich schreibe mir auch mit dem Wölfi, mit dem Sänger, schreibe ich mir immer mal, also man kennt sich. Und er hat aber auf Facebook noch nie eine Freundschaftsanfrage bei mir bestätigt. Hat er einfach, ne, braucht man auch nicht, war nicht wichtig. Und der hat dann am Abend zuvor, hat Wolfgang Wendland mit der Freundschaftsanfrage bestätigt. Und ich gefeiert, mir sein Profil durchgeguckt. Und da stand er auf einem Bild, Kulturhauptstadt Wattenscheid. Da habe ich gesagt, wenn das jetzt kein Zeichen ist. Und dann ging wirklich, das war total bescheuert, 13.23 Uhr kam die Sonne kurz raus für einen Moment. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, das muss jetzt werden, das klappt jetzt. So, also ich bin sonst nicht, ich glaube an so einen Scheiß überhaupt nicht. Aber das sind so zwei Sachen, wo ich mir dann sicher war. Und wir waren dann zum Schluss so euphorisiert, dass man dann, das kenne ich wieder aus dem Sport, dass man dann auch gar nichts mehr anderes akzeptiert. Es wäre, glaube ich, sehr schwer geworden, hätte die Magdeburg dort rausgezogen.
Ja.
Obwohl ich dem auch gegönnt hätte. Also Magdeburg ist auch eine super Stadt. Ne?
Ja. Bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Ich glaube, da gibt es ja schon Ideen und so. Und das sind ja wirklich super spannende Projekte. Über einen sprechen wir jetzt ja gleich noch. Eures, die da in die Umsetzung gehen jetzt wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, 80% gehen wahrscheinlich in die Umsetzung, wenn ich es richtig erfahren habe.
Na, 80% müssen umgesetzt werden, soweit ich das weiß. Die haben 20% redaktionellen Anteil, was sie verändern dürfen. So habe ich das in dem Bitbook gelesen. Da steht ja wirklich, da steht ja auch die Finanzierung komplett drin.
Ja, ja.
Das ist eigentlich genial, das Buch. Sollte sich jeder mal durchlesen. Weil da sieht man auch, dass das ganze Ding ja verifiziert ist und dass das auch sicher ist.
Ja.
Also das gehört dann auch nochmal zur Überzeugungsarbeit.
Und wie gesagt, eines der Projekte ist euer Projekt, die Friedensfahrt. Das hast du ja jetzt schon 2-3 Mal erwähnt.
Ich weiß noch nicht, ob das unser Projekt ist. Aber wir hoffen es natürlich. Wir werden uns mit allen Mitteln dran setzen.
Also mal unabhängig, also sagen wir einfach mal, es wird umgesetzt. Ja. Was ist die Idee dahinter?
Naja, ich würde dort gerne meine 20% redaktionellen Anteil mit ins Boot werfen, das aus dem Bitbook nochmal umzusetzen, weil im Bitbook steht es jetzt übertrieben so drin, dass wir, also die Idee ist cool, super, die wollen vom 7. bis zum 9. Mai 2025, also 80 Jahre nach Kriegsende, wollen die durch den ehemaligen, durch den Korridor, wo sich Russen und Amis getroffen haben, im Prinzip von Pilsen nach Chemnitz eine Friedensfahrt organisieren. Und da sollen 50.000 Leute mitfahren. Das ist aber, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das schon ein bisschen. Erstmal sind 170 Kilometer. Nachdem wir jetzt das Ziel gefahren sind, wissen wir alle, das ist ja überhaupt kein Stress. Auch für den ambitionierten Freizeitsportler ist das kein Stress. Und dann ist man einfach da an jedem Tag durch. Also, ich könnte mir das zweigleisig vorstellen. Ich könnte mir das einmal vorstellen, wirklich als Jedermannsfahrt über mehrere Etappen, so mit ganz kurzen Etappen, 30, 40 Kilometer mit Übernachten und so, wie es im Bitbook steht.
Ja.
Aber uns schwebt so innerlich immer noch dieser Gedanke, an die richtige Friedensfahrt mal wieder ranzugehen, weil das, glaube ich, schon auch so ein, das war schon eigentlich ein cooles Radrennen, was neben der Tour de France eigentlich schon international auch sehr hohe Bedeutung hatte und auch was auch hier, wenn wir schon so ein osteuropäisch angehauchtes Bitbook hatten, würde das hier auch jede Menge nochmal Leute ansprechen. Man könnte aber auch wieder diese Verbindung zur Jugend herstellen, indem man das unter einem neuen Licht einfach stattfinden lässt. Und da schwebt uns ein bisschen, also ich würde beides gern machen. Na, einmal dieses Jedermanns-Erlebnis bei
was ein, zwei Tage wären.
Aber allgemein anknüpfen daran, vielleicht auch doch wieder ein paar Etappen zu fahren. Und dann nicht bloß durch den Ostblock, wie es früher war, sondern eben durch.
Ja, vielleicht eine schöne Idee.
Ja.
Liegt vielleicht auch daran, dass ich das selber immer gefeiert habe damals. Friedensfahrt.
Man kennt es als Kind, ne?
Ja, sagt der Name nach Jamulin, Abdul Shaparov irgendwas?
Nee.
Semolinin Abdusjaparov. Der hat neben Uwe Ampler und so ist der gefahren. Und das war so ein Typ, der hat immer sein Fahrrad, wenn der so im Endspurt, kannst du doch dein Fahrrad so ausschwenken, dass dich niemand überholen kann.
Ja. Ach so, der, ja, der hat dann immer so extrem.
Das war so ein das hat er, deswegen habe ich mir den gemerkt. Übelst mieser Name eigentlich, also schlecht zu merken, aber.
Aber ich saß auf dem Sonnenberg, auf dem diesen, damals hieß es noch Dimitrov und, oh, hier sind der andere. Friedrich Engels. An dieser Kreuzung sind die immer lang. Da saßen wir beim Spiel, waren Rote auf dem Dach. Mhm. Und das war ja auch, wenn man so bei diesen, das ist 80 Jahre nach Kriegsende, das ist cool. Es ist 2015 war Pilsen, Kulturhauptstadt. Also man hat lauter Daten, die da auch ranpassen. Und 2005 ist die Tour de France, ist die Friedensfahrt das letzte Mal als offizielles UCI-Rennen, also professionell stattgefunden, 2006 dann nochmal als freies Rennen, aber 2005 das letzte Mal als international anerkanntes. Mhm. Also es sind alles solche Daten, die man so auf 2025 laden kann. Das ist schon super. Ne? Ja.
Daumen drücken.
Ja.
Beides möglich.
Ja, dort kann man ja ganz, ganz viele Akteure und Akteurinnen auch mit dazu holen. Das ist, war auch eine Juryfrage, was unser größtes Projekt war. Da haben wir das natürlich auch mit rausgekehrt, weil das ganz viele Leute auch anspricht, denke ich.
Ich habe mir irgendwie nur gedacht, wo wir auf der Radrennbahn waren, wo wir diesen Film da mit gedreht haben, ne? Ich habe mir nur gedacht, die Radrennbahn war ist ja auch so legendär für meine Generation. So, ne? Ja. Irgendwie, dass da nichts mehr passiert irgendwie. Weil es ist ein wunderschöner Spot eigentlich. Ne? Müsst ihr mal fit machen wahrscheinlich.
Neuer Fußboden drauf.
Ne? Genau. Ja. Tribünen sind kaputt.
Die Tribünen sind kaputt, genau. Ja. Die waren ja schon in Ordnung eigentlich, aber wird zu wenig. Ja, es ist auch gerade eine. Das ist ja nicht mehr so populär. Also ich weiß noch, zu DDR-Zeiten sind ja auch Steherrennen sehr populär gewesen, also wo sie mit dem Motorrad da vorne wegfahren. Da haben wir hier von meinem Geschäftspartner, der Vater ist früher Steherrennen gefahren und sollte das olympisch werden, dann sind die trainiert worden, dann gab es die Nationalmannschaft und so, und dann hat das Olympische Komitee gesagt, nee, ist doch nicht olympisch, dann wurde das auch wieder eingestampft und so. Also Radsport und Chemnitz, das ist schon, das passt schon gut zusammen.
Also eigentlich ist das auch perfekte Festivalgelände, diese Radrennbahn. Ja. Kannst du ein wunderschönes Festival spielen.
Aber da entsteht jetzt sowieso einiges, muss ich mal sagen. Also ich war, wenn ich mir das Transit angucke, wie der Saal da trainiert wird, ich kenne es ja noch als Südbahnhof, mit reinregnen und scheiß Sound. Aber wenn die das richtig toll jetzt machen, dann haben wir auch wieder einen Saal, wo wir zum Beispiel im AJZ manche Band ablehnen müssen, weil wir zu klein sind, weil wir dürfen ja nur offiziell reinlassen. aber das Transit kann dann schon diese Lücke füllen und auch Schwarz vom Kraftverkehr eigentlich schwer begeistert. Ja. Also das muss ich sagen, da kann man, also wir haben jetzt, glaube ich, in Chemnitz viele Möglichkeiten, um Festivals und größere Nummern nach Chemnitz zu holen. Also ich habe mir jetzt noch so einen Kopf gesetzt, so eine größere Hardcore-Geschichte mal in den Kraftverkehr zu holen. Wir sind zwar alle Beteiligten noch nichts davon, aber das ist mal so ein Ding, was ich mir jetzt...
Schneiden wir aber nicht raus.
Lass mal drin. Nee. Ja, also ich habe da schon so zwei Ideen. Das ist bis jetzt immer in Dresden und Leipzig gelandet. Das muss mal nach Chemnitz, das wäre eigentlich super.
Nice.
Das würde mir gut gefallen, ja. Also wir können, wenn das Ding vorbeigeht, haben wir, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch so eine Reset-Taste, die wir brauchen, wenn es schnell vorbei ist. Ich hoffe natürlich.
Wir hören uns im Podcast auf jeden Fall nochmal, so in 2 oder 3 Jahren, mal gucken. Da ist dann wahrscheinlich schon klarer oder vielleicht sogar schon irgendwas passiert in die Richtung, um nochmal ein Update zu holen. So versuche ich eh mit allen, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe noch zwei Kategorien, bevor wir dann zum Ende kommen. Das eine ist so eine so Sekt oder Selters, kennst du, ne? So. Und dann noch so ein paar Sätze, die du mir bitte vervollständigst.
Oh.
Aber das ist einfacher, wie es sich anhört. Ich fange einfach mal mit Sekt oder Selters an. Und neu oder gebraucht?
Pah, das ist schwer. Na, weil ich neugierig bin, immer neu.
Echt?
Ich weiß es nicht. Allgemein.
Mit was verbindest du das, neu oder gebraucht?
Na, ich finde immer alles, was neu ist, irgendwie auch. Also müssen wir zumindest mal probieren, spielen, rummachen, alles. Okay. Also ich freue mich über ein neues Fahrrad.
Also neu.
Neu.
Analog oder digital?
Aber dort eher analog, weil ich mich manchmal, ich nerv manchmal die. Also ich manchmal würde ich gerne alles zumachen.
Klavier oder Geige?
Das ist schwer. Eigentlich Klavier.
Telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren.
Ganz klar, oder?
Ja.
In der Hoffnung, dass du es kennst, eines Minimum, Begehungen oder E-Book?
Puh. Ich war bei den aktuellen, das ist scheiße.
Mhm.
Wenn es so gewesen ist, wie ich mir es vorgestellt habe, an Begehungen.
Okay. Die aktuelle dieses Jahr machst du?
Nee, ich war nicht. Ich konnte nicht. Mhm. Ging gar nicht.
Das war ja kurz. Wann war das?
Das war, glaube ich, kurz mit dem, das hing alles mit dem Ziel. Genau. Das war einfach too much.
Es war relativ aber viel los an dem Wochenende, das weiß ich noch. Es war dann Gegenwart noch an dem Wochenende.
Genau, und ja. Ich hab da, es ging wirklich einfach nicht. Und es war sehr schade, weil ich, alles, was ich gelesen habe drüber und was du dann durch ein Randy oder so erfährst, glaube ich, Begehungen hier geantwortet zu haben, zu hätten.
Und Sonnenberg oder Kassberg?
Ich habe beiden gewohnt. Hm. Mittlerweile Sonnenberg. Ich denke, das wird der neue Kassberg.
Das ist eine Ansage. Also das da passiert, glaube ich auch, aber dass das zum Kassberg wird, das ist schon nicht gehört.
Ja, das dauert eine Weile. Ja. Da wird eine ganze Weile cool sein. Und dann wird das so werden wie beim Kassberg. Dann ist das immer, das ist...
Das Arbeiterviertel, wie man so schön sagt.
Ich bin noch groß geworden. Ich habe ganz viele Erinnerungen. Sonnenberg war ja meine Kindheit, war komplett.
Welche Ecke da?
Ich habe erst oben direkt an der Humboldt-Schule, wo ich immer noch sauer drüber bin, dass das jetzt Kepler-Gymnasium ist. Das kann ich gar nicht verstehen. Das durfte nicht rausschneiden. Weil also ob Humboldt irgendein dahergelaufener, na egal. Und dann habe ich unten in Stiftstraße gewohnt. Das ist quasi in diesen Neubaublöcken, diese dann, ja, die alten kennen also kennen es noch, wo die Erfurter Sammelhandlung, Europa 70 dort um die Ecke habe ich gewohnt.
Okay.
Ja. Und wo jetzt das Rathaus steht, dieses technische Rathaus, habe ich noch als Kind in dem Rohbau vom Robert Rundberg gespielt.
Das also Sonnenberg-Rand.
Ja.
War das eher, ne?
Ja, das ist ja schon fast Stadt, aber das war schon. Das war schon.
Ich kenne nur Ludwig-Kirchstraße, die Ecke.
Ja, genau, und wir sahen auf der anderen Seite Körnerplatz quasi. Das war unsere Hut.
Nice, ne? Bin auch gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert noch. Mhm. Gut, dann habe ich jetzt noch die Sätze. 1, 2, 3, 4. Fangen wir mal an mit: Das Jahr 2020 ist.
Ja. Einfach nur zwiegespalten. Es ist zwiegespalten. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist ein scheiß Jahr, weil es war ja trotzdem für uns ein übelst geiles Jahr. Es ist sehr viel passiert. Mhm. Aber eigentlich würde ich bei einigen Sachen einen Reset-Knopf gern drücken. Ist so.
Ja, das stimmt. Der Chemnitzer Spätsommer 2018 war?
Tja. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Das war für mich... Also man hat sich dort mal kurzzeitig geschämt, Chemnitzer zu sein. Ist aber in einen Verteidigungsmodus übergegangen. Und das hält bis heute an, weil es viele immer noch damit verbinden. Schwierig auf jeden Fall.
Mhm.
Weil wir ja auch aus verschiedenen... Der Daniel Hildisch war zum Beispiel, hat Arbeitsstunden im AJZ gemacht. Also man kannte die Geschichte aus ganz verschiedenen Beleuchtungen.
Ja.
Und ich sag mal, das Wir sind Mehrkonzert war ja schön, aber man hätte es ja nicht gebraucht. Also es war super, dass wir es auch gemacht haben.
Ja,
also ich stelle das gar nicht in Frage, aber der Anlass ist ja scheiße eigentlich. Aber ich war extremst geschockt, wen ich auch alles auf dieser Demo gesehen habe. Das hat mich auch nochmal ganz schön runtergerissen.
Mhm.
Also was ich für Leute dort, die ich auch gut kenne, sehr gut kenne.
Ja.
Also, wo ich bis heute sage, definitiv keine Faschos, die haben es aber nicht verstanden.
Mhm.
Oder die kapieren nicht, mit wem die sich dort... Und da habe ich dann das erste Mal kapiert, das wird, kann auch mal Mist werden, kann richtig Mist werden.
Mhm. Ich würde in eine andere Stadt ziehen, wenn.
Nee, die Frage gibt's nicht mehr. Ich wollte immer weg.
Hm?
Das war immer meins. Ich wollte immer weg. Mich hat's immer hier angekotzt. Ich habe das immer zu eng und zu. Aber irgendwann habe ich dann mich so in die Stadt verliebt und gesagt, nee, das hat die Stadt nicht verdient. Also, das hat jetzt nicht die Stadt nicht verdient, dass da kein Winkler wegzieht. Also, so vermissen bin ich, ne? Hm. Aber ich habe gesagt, nee, wenn jeder so denken würde, dann kannst du das, dann ist es, ja. Und ich finde, in Chemnitz finde ich alles, was ich brauche.
Ja.
Ich habe Untergrund, ich habe Partys, ich habe geile Musik, ich habe gute Kontakte. Und wenn ich woanders, wo es definitiv ja auch schön sein kann und wird, hingeht, kann ich ja hinfahren. Das ist kein Problem. Und dann habe ich außerdem meine Frau hier in einem Haus gebaut.
Mhm.
Ich kann ja gar nicht weg.
Ja. Also gibt es keinen Grund, hier wegzuziehen.
Die Firma ist hier, also es macht Spaß. Ich bin wirklich gern hier.
Und dann noch als Letztes, wenn du Oberbürgermeister von Chemnitz wärst, deine erste Amtshandlung ist...
Von der Frage habe ich gehört. Ich bin nicht vorbereitet. Eine Amtshandlung muss es sein.
Mhm.
Es müsste einen richtigen Späti an der Zendi geben.
Stimmt.
Weil das Partyleben kommt ja irgendwann wieder zurück.
Ja, ja.
dann ist es nicht schlimmer als am letzten Anschluss, wenn es den dann wieder gibt.
Das ist sehr typisch. Ich verstehe, warum es den nicht gibt. Ich verstehe das, wenn man nachts durch die Straßen läuft, dann weiß man warum. Aber ich bin halt oft in Berlin, meine Freundin wohnt in Berlin, wir sind da relativ viel im Bedding unterwegs und so abends, das ist halt einfach ein Traum, ne? Wenn du da nachts um 3 irgendwo reingehst, das ist einfach geil.
Also, und wenn das subventioniert wird von der Stadt, ist das scheißegal, die eine Person, die können wir uns auch noch leisten.
Ja.
Das ist doch egal.
Das stimmt.
Eine Essen- und Trinkhalle in Chemnitz, das wäre doch super.
Cool, Kai, dann ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Endlich mal. Wir haben ja immer nur im Vorbeigehen jetzt irgendwie mit uns zu gehabt. Das war jetzt mal schön.
Ich musste damals lachen, mit denen, wo du das geschrieben hast oder wo ihr diese illegalen Konzerte hast. Ich dachte, Mensch, Biergarage Süd, haben wir auch gemacht. Geil.
Ja.
Das, wenn du da mal einen Film drehen würdest, das wäre okay. Die ganzen alten Nasen wieder zum Vorschein kommen. Nee, schön. War cool.
Cool. Ja. Fit for Bike auf Instagram. Sonst gibt es noch irgendein Online-Portal, wo man sich ein bisschen informieren kann
Facebook.
Über das
Facebook? Homepage haben wir aktuell eine. Die ist jetzt noch nicht so aussagekräftig. Die hast du gefunden.
Hm?
Kommt am Freitag oder nächste Woche eine neue, weil wir auch die Kulturhauptstadt-Trikots verkaufen möchten. Im Nachgang natürlich dann nicht als Edition-Kandidat, sondern dann als wir sind.
Ja.
Dass die 39 Fahrer auch ihre Spezial-Edition behalten können.
Nice, schön.
Aber ja. Wir bauen jetzt eine neue Homepage auf, wo dann auch noch mal ein paar mehr Informationen zu uns mit draufstehen.
Mhm. Genau. Cool. Ja. Dann viel Erfolg und bleibt alle hier gesund. Bis dahin.
Dasselbe. Tschüss.